Montag, der 9. September, 20 Uhr und damit herzlich willkommen zu Beide Seiten Live.
Unsere neue Primetime-Sendung, in der wir den Tag für Sie zusammenfassen.
Und wir Ihnen immer beide Seiten zu einem Thema aufzeigen möchten.
Unser Überblick für den Montag.
Alle gegen Kickl, ob ÖVP, SPÖ, Grüne oder Neos, sie alle wollen nicht mit FPÖ-Chef Herbert Kickl koalieren. Doch können diese Warnungen das Gegenteil bewirken und den Blauen sogar nützen? Das bespricht gleich Kollegin Manuela Reidl von Puls24 mit dem Kickl-Biograf Gernot Bauer vom Profil.
ÖVP versus SPÖ. Wäre das dann eine Koalition anstatt mit den Blauen? Doch ob Reichensteuer oder Migration oder Wirtschaft, das wird noch schwierig. Laura Sachs-Lehner von der ÖVP ist gleich im Studio-Duell mit Nikolaus Kowal von der SPÖ.
Und Achtung Unwetter, heute fällt der Startschuss zur Testphase des neuen Katastrophenalarms. Warnungen über Unwetter, Hochwasser und andere Katastrophen werden dann direkt per SMS aufs Handy geschickt.
Heute in 3 Wochen, da wissen wir es schon, das sollte ja die FPÖ deutlich stimmenstärkste Partei werden. Jedenfalls sagen es konstant seit fast schon 2 Jahren alle seriösen Umfragen voraus in Österreich.
Doch in einem sind sich ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos einig. FPÖ-Chef Herbert Kickl darf nicht Kanzler werden.
Und die Grünen gehen da sogar noch einen Schritt weiter heute. Sie fordern jetzt eine nationale sogenannte Brandmauer gegen die FPÖ.
Also quasi eine Allianz der anderen Parteien, um eben eine FPÖ-Regierungsbeteiligung zu verhindern. Aber die Frage ist das tatsächlich gerechtfertigt?
Oder eben nicht.
Österreich braucht eine Brandmauer gegen die rechtsextreme FPÖ. Unter diesem sehr deutlichen Titel appellieren die Grünen heute, sich gegen die Blauen zu stellen. Die Partei sei unter Kickl demokratiegefährdend geworden.
Mit den Grünen bist du dir sicher? Es gibt keine Koalition mit den Rechtsextremen. Man muss demokratisch Gewählte nicht dazu ranlassen, dass sie Demokratie abbauen. Das ist der Punkt. Und deshalb ist ja der Hauptappell aus diesem Grund an die ÖVP und die SPÖ, da nicht reinzukippen.
Dafür gibt es Zuspruch. Viele befürchten ähnliche Zustände wie in Ungarn, wo etwa das Justizsystem und freie Medien angegriffen werden. Doch es gibt auch Kritik. Denn so wird einer demokratisch gewählten Partei die Regierungsbildung verwehrt. Ist die Forderung der Grünen berechtigt? Oder führt das dazu, dass Menschen jetzt erst recht die FPÖ wählen?
Ja, das fordert eben Grünen-Chef Werner Kogl heute, Gernot Bauer, eine Allianz, auch ohne Kickl der ÖVP gegen die FPÖ. Was ist denn die Gefahr einer solchen Allianz?
Naja, es ist ja nicht neu, diese Thematik. Wir, die Älteren unter uns, also wir zwei vielleicht, wir erinnern uns an die Debatten um Jörg Haider. Da hieß es eine Ausgrenzung oder eine Abgrenzung. Und das war das Ergebnis. Viele Leute haben erst deswegen erst recht die FPÖ gewählt und Jörg Haider, weil sie das als undemokratisch empfunden haben. Also die eine Gefahr ist oder die eine Möglichkeit ist, dass genau das Gegenteil von dem eintritt, was sich Vizekanzler Kogl hier wünscht. Also dass die FPÖ noch stärker wird. Man muss natürlich eines sagen, wer entscheidet denn in einer Demokratie über die Zusammensetzung einer Regierung? Das sind nicht die anderen Politiker, das sind nicht wir Medien, es ist auch nicht die sogenannte Zivilgesellschaft oder irgendwelche Initiativen. Am Ende ist es einfach der Wähler und die Wählerin und die werden entscheiden. Und wenn es sich hier eine demokratische Mehrheit ergibt, dann wird der FPÖ die Regierungsbeteiligung oder auch sogar das Kanzleramt nicht zu verwehren sein.
Manuela, weder ÖVP noch die SPÖ noch die Grüne noch die Neos wollen mit einem Kickl in eine Koalition gehen, hat es da geheißen. Die Grünen fordern da sogar eine Brandmauer gegen rechts, wie Sie gesagt haben. Was sind denn die Argumente gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung?
Also das, was die Grünen hier fordern, das gibt's zum Beispiel in Deutschland. Da gibt's diese sogenannte Brandmauer, da haben sich alle drauf geeinigt, niemand macht was mit der AfD. Die ist freilich auch schon ein bisschen zum Einsturz gebracht worden, weil es auf kommunaler Ebene, also auf Ebene der Gemeinden schon so ist die Lage, dass man an der AfD dort nicht vorbeiregieren kann. Aber dort sagt man, gut, da ist ja noch dazu die AfD oder manche Landesorganisationen der AfD, die Schwesterpartei der FPÖ, als rechtsextrem eingestuft und das sagt man, da streifen wir nicht an. Die sind für uns nicht innerhalb des Verfassungsbogens. Das ist jetzt ein Wort von Andreas Kohl, das verwenden die Deutschen nicht, aber das ist jedenfalls, die Bedeutung ist die gleiche auch in Deutschland. Und was die Grünen heute anmerken ist, oder wovor sie warnen, ist, dass der Wähler dann eben nicht immer recht hat, weil es dann so kommen kann wie in Ungarn, wo dann über die Jahre eine Demokratie auch ausgehöhlt wird. Also demokratische Wahlen schützen einen nicht davor, dass die Demokratie ausgehöhlt wird von jenen, die sie an die Macht bringen. Viktor Orban exerziert das vor. Da gibt es zwar immer noch Wahlen, die gewinnt er auch zuverlässig. Warum? Weil die Wahlen nicht fair sind. Weil die Opposition nicht in den Medien vorkommt, weil die Medienfreiheit extrem beschnitten ist und, und. Also das ist das Argument, vor allem mit denen die Grünen heute nach vorne gehen, zu sagen, das können wir nicht zulassen. Eine Demokratie hält auch nicht alles aus.
Wir hören uns auch an, was Herbert Kickl selbst dazu gesagt hat, am Samstag nämlich beim Wahlkampfauftakt der FPÖ zu dieser Brandmauer, die er mit der Berliner Mauer vergleicht, die eingebrochen ist.
Und deshalb wird es mit dieser Brandmauer aus roten, schwarzen, grünen und rosaroten Ziegelsteinen genauso sein wie mit der Mauer, die ein gewisser oder die DDR durch Berlin gezogen hat. Die hat man auch als antifaschistischen Schutzwall bezeichnet. In Wahrheit war es eine Mauer gegen die Demokratie. Und auch hier in Österreich werden die Bürger so wie damals dafür sorgen, dass die Freiheit und die Gerechtigkeit diese Mauer einreißt. Mauerfall am 29.09., liebe Freunde.
Sagt ja also FPÖ-Chef Kickl, dass die Freiheit, die Gerechtigkeit und eben auch die Demokratie am Ende siegen würde. Dreht damit eigentlich den Spieß auch ein bisschen um? Weil normal hört man ja von den anderen Parteien, Kickl würde die Demokratie gefährden. Er dreht es eben hier um diesen Spieß und sagt, mit dieser Brandmauer würde man die Demokratie gefährden. Hat er da vielleicht einen Punkt?
Zum Ersten muss man sagen, dass ihm da ein bisschen die Metaphorik sogar dem Herbert Kickl durcheinander gerät, weil jetzt lehnt er auf einmal Mauern ab. Gleichzeitig ist er ein großer Fan von Festungen, wie wir wissen. Und eine Festung ist ja eigentlich auch nur eine Ansammlung von Mauern. Dieser Vergleich mit der Berliner Mauer ist natürlich völlig überzogen und es stimmt auch inhaltlich nicht. Genauso muss man aber vielleicht sagen, dass auch manche Vergleiche, die sich die FPÖ gefallen lassen muss, auch nicht ganz zutreffend sind. Manuela hat angesprochen, die ungarischen Verhältnisse und wie leicht eine Demokratie auszuhebeln ist. Das mag ja für Ungarn auch stimmen und dort hat Orban aber auch sehr viele Jahre gebraucht. Jetzt würde ich einmal die These aufstellen oder ein Argument ist, dass die österreichische Demokratie doch sehr gefestigt ist. Natürlich nichts ist ewig, aber wir haben einen funktionierenden Verfassungsgerichtshof. Wir haben dann andere starke Parteien. Wir hätten also eine starke Opposition. Wir haben Medien, die können unter Druck geraten. Aber wenn der ORF unter Druck gerät, dann haben wir Gott sei Dank noch die Privat-TV-Sender, die da dagegenhalten können. Also ich glaube, die Strukturen funktionieren in Österreich. Es ist eine wehrhafte Demokratie.
Weil sich gerade heute eben die Justizministerin zu Wort gemeldet hat, Manu, die eben genau vor der Urbanisierung auch gewarnt hat, Alma Sadic nämlich. Ist das wirklich so, dass man sagt, wir sind einfach robuster, aus uns kann da kein Ungarn werden und deswegen ist es wichtig, die Brandmauer zu bauen gegen Kickl, damit es eben nicht in Ansätzen dazu kommt?
Natürlich hat Viktor Orban tatsächlich Jahrzehnte gebraucht, um an dem Punkt zu kommen, wo er heute ist, die fast vollständige Ausgestaltung der illiberalen Demokratie. Aber auch der hat klein angefangen. Nämlich auch die US-amerikanische Demokratie hat ja schon mit einer Ära Trump ein bisschen zu wackeln begonnen. Gerade in der Justiz sieht man, wie schnell man eine Trendwende in einem Land herbeiführen kann, mit der Besetzung nur weniger wesentlicher Schlüsselpositionen in einer Republik. Also so ganz, ich will nicht in Panikmache verfallen, aber so, dass ich sage, so eine Legislaturperiode unter wem auch immer macht überhaupt nichts aus, so würde ich es auch nicht stehen lassen wollen.
Wir würden sowieso sehen in drei Wochen, wenn das Ergebnis da ist und dann, wenn es die Koalitionsverhandlungen hergeben. Und wir sind beim nächsten Thema, meine Damen und Herren, bei dem wir beide Seiten beleuchten.
Ja, und da geht es jetzt um die teils horrenden Mietpreise, unter denen auch gerade die österreichische Bevölkerung stöhnt. Die SPÖ will ja direkt in den Markt eingreifen und jetzt auch die Grünen mit einem Anti-Wucher-Gesetz.
Und genau das nennen Wirtschaftsexperten als Gefahr.
Wohnen wird immer mehr zum Luxus. Seit 2010 steigen Mieten um ganze 80%. Bei Genossenschafts- und Gemeindewohnungen sind es rund 55%. Der Ansatz der Grünen, ein Mietwuchergesetz. Vermieter, die mindestens 25% über dem ortsüblichen Preis verlangen, sollen Strafe zahlen. Laut WIFO wäre das keine Lösung, aber ein Ansatz.
Mittel- und langfristig wird nur Angebotsausweitung die Mieten dämpfen. Derartige Regulierungen können nur unterstützend wirken.
Die FPÖ wirft den Grünen jetzt vor, sich nur zu dem Thema zu äußern, um Stimmen zu bekommen. Wollen die Grünen bloß Wahlkampf machen oder ist es wichtig, das Thema anzusprechen?
Und da fragen sich jetzt schon einige, wäre da nicht eigentlich genug Zeit gewesen, in den letzten Jahren ein solches Mietwuchergesetz auch umzusetzen?
Hätte man machen können, und natürlich ist das Ganze, wie hier dargestellt, ein reines Wahlkampfmanöver. Die SPÖ hat erfolgreich die Mieten propagiert. Wir wissen alle, das Mietthema hat schon Wahlen entschieden. Also dass in Salzburg heute ein kommunistischer Vizebürgermeister im Amt ist, hängt vor allem daran, dass Salzburg, die Stadt Salzburg, also ein großes Problem mit Mieten hat. Aber es gibt doch einen Grund, warum die Grünen das in den vergangenen 5 Jahren nicht thematisiert haben und mit gutem Recht nicht thematisiert haben. Denn es gibt ja bereits ein Wuchergesetz. Jetzt nicht explizit auf Mieten, aber es gibt ein Wuchergesetz, das all das verhindern könnte, wovor die Grünen jetzt warnen. Also dass man, wenn man doppelt so hohe Mietpreise bezahlt, wenn man über den Tisch gezogen wird. Also es gibt schon im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch Anti-Wucherbestimmungen, gibt es seit über 150 Jahren. Also da kommen die Grünen jetzt ein bisschen spät. Es ist und bleibt ein Wahlkampfgag.
150 Jahre zu spät.
Ist es nur ein Wahlkampfthema? Oder hätten die Grünen das wirklich in der Regierung anstrengen oder versuchen durchsetzen zu können?
Also man könnte, würde jetzt hier ein Grüner sitzen, würde wahrscheinlich sagen, wir haben es eh versucht. Also schauen wir zum Beispiel ins Jahr 2023, wo es darum ging, die schlimmsten Folgen der Teuerung im Zuge der Corona-Krise abzufedern. Da hat man ja versucht, der ÖVP eine allgemeine Mietpreisbremse quer über alle Mieten abzuringen. Das hat es halt mit den Konservativen, mit der ÖVP damals nicht gespielt. Die haben gesagt, in private Mietverhältnisse hat der Staat nicht einzugreifen, und so kam diese Mietpreisbremse dann eben nur für Kategorie- und Richtwertmieten, also für diese berühmten Altbau-Mietverträge, um da zu verhindern, dass die um damals, glaube ich, knapp 9% in die Höhe schießen. Natürlich hätten die Grünen da mehr gewollt, die haben überhaupt keine Scheu vor Markteingriffen, das war halt auch in dieser Zusammenarbeit nicht möglich. Und jetzt versucht man halt auf den letzten Metern, wo die Regierungszusammenarbeit fast beendet ist, sich nochmal abzugrenzen und zu sagen, hello, also auch wir würden vor solchen Maßnahmen nicht zurückscheuen, in Wirklichkeit.
Aber ich glaube, dass die Mieten eben gestiegen sind und dass es da einen enormen Anstieg gibt, das merkt jeder, der in einer Wohnung wohnt und mietet. Und dementsprechend ist es auch wenig verwunderlich, dass bei der Mietervereinigung jetzt immer mehr Anrufe eingehen von Seiten der Bevölkerung und von Menschen, die sagen, ich habe Angst um meine Existenz, ich kann mir einfach meine Miete, so wie sie derzeit ist, nicht mehr leisten. Hören wir uns da ganz kurz auch noch eine Aussage von der Mietervereinigung an.
Die Situation für Mieterinnen und Mieter ist derzeit wirklich dramatisch. Viele wissen nicht mehr, wie sie die nächste Miete bezahlen sollen. Und daher sind dringend Maßnahmen notwendig, die das Wohnen wieder leistbar und sicher machen, und zwar für alle Menschen.
Ja, und an einer Grafik, die wir gleich einblenden, sehen wir, wie sehr es unleistbar geworden ist, das Wohnen in Österreich von 2010, kurz nach der Finanzkrise. Und seither gibt es nur eine Richtung dieser Mietpreise um 80% hinauf und auch bei Genossenschafts- und Gemeindewohnungen mehr als die Hälfte angestiegen seit 2024.
Ja, wirklich unfassbare Preiserhöhungen, die wir da gesehen haben. Das Einkommen ist nicht annähernd so gestiegen in den letzten Jahren. Und obwohl eben jetzt diese Preise so massiv gestiegen sind, gibt es eben Bedenken, sollte die Politik in den Markt eingreifen? Warum?
Das ist etwas anders, als was die Grünen halt propagiert haben. Das sind wirklich quasi organische oder sehr hohe Anstiege von Mietpreisen, die furchtbar sind für die Betroffenen. Man hat gesagt, es gibt viel mehr Beratungen bei den Mietervereinigungen, und es gibt auch viel mehr mittlerweile auch juristische Auseinandersetzungen, wo Wuchermieten geklagt werden. Nur Wucher, das, was die Grünen verlangen, ist ja 30-40% Zuwachs innerhalb von einem Jahr. Das sind jetzt Marktentwicklungen, die man ganz anders bekämpfen muss. Also nicht mit einem Wuchergesetz und mit einem Strafrecht vielleicht sogar oder mit Verwaltungsstrafen, sondern da muss man Markt- oder Regulierungsmaßnahmen setzen. Also da kann sicher ein Gesetz gegen Wucher nicht greifen, sondern es war auch im Beitrag vorher, da muss man schauen, dass mehr Wohnraum geschaffen wird. Dann gehen die Preise runter. Nur das ist Volkswirtschaft und Wirtschaftspolitik. Das andere ist, wie gesagt, ein Wahlkampfgag, und Mietwucherstrafrecht hat überhaupt nichts zu tun mit der Schaffung von Wohnraum und damit mit leistbaren Wohnen.
Was sagt die andere Seite, Manu?
Die andere Seite würde sagen, dass man auch am Gesamthaushaltseinkommen bemessen kann, dass der Anteil dessen, den man fürs Wohnen ausgibt, immer wieder steigt, und dass man das alleine mit Marktregulierung eben nicht bekämpfen soll. Die eine Seite sagt, dass es hier um Existenzsicherung für Menschen geht, und dass es ja gerade auch in der Wohnraumschaffung zwei Seiten gibt, die in unterschiedliche Richtungen zerren. Es werden immer wieder Bauland umgewidmet für Immobilienentwicklungen, die genauso unleistbar sind wie das, was jetzt am Markt ist, und dass der soziale Wohnbau zu wenig vorangetrieben wird. Also da gibt es die Befürchtung, dass sich eine Änderung, also eine Trendänderung, dass die erstens zu lange dauern würde und dass zweitens sehr viel von dem Wohnraum, der jetzt geschaffen wird, auch in ein Preissegment hineinfällt, sie dafür den Normalverbraucher, mittelständischen oder Haushalt einfach unerschwinglich ist.
Ein Thema, das sehr polarisiert, würden wir jetzt auch noch gerne mit euch besprechen. Ich mache kurz mal eine Umfrage, auch eine interne. Android oder iPhone?
iPhone.
Ja.
Ja. Ja, also viermal gut, iPhone.
Wir sind betroffen und Sie, meine Damen und Herren, wahrscheinlich auch.
Ja, lange haben viele Apple-Fans jetzt darauf gewartet, auf den heutigen Tag.
Heute stellt nämlich Apple sein neues iPhone-Modell vor, das 16er. Und da spielt künstliche Intelligenz, also KI, eine große Rolle.
Zumindest in den USA, denn in Europa gelten andere Regeln.
Apples Nachrichten auf den KI-Boom? Apple Intelligence. Nachrichten zusammenfassen oder Elemente aus einem Foto löschen, all das soll auf dem neuen iPhone möglich sein. Allerdings nicht für alle, denn die EU sperrt die Nutzung der neuen KI-Funktionen. Grund dafür, immer häufiger werden KI-erstellte Bilder für Missinformation verwendet und das sei zu riskant. Eine Enttäuschung also für viele europäische Apple-User und nicht nur für sie. Die EU erweist sich durch solche Regulierungen als ein zunehmend unattraktiver Standort und bremst damit die Innovation in der EU. Die Befürchtung besteht, dass Europa im globalen Vergleich zurückfällt. Aber müssen die KI-Funktionen in der EU reguliert werden oder führt das zu einer Innovationsbremse?
Ist das wirklich nur die?
Also Apple-User Gerhard Bauer gleich einmal gefragt, EU-Regulierung, abgespeckteres iPhone im Vergleich mit den USA, was spricht dafür?
Dafür spricht ein Blick nach Moskau und allein, was wir jetzt erleben in den vergangenen Wochen und Monaten, wie zum Beispiel das Putin-Regime versucht, die US-Wahlen jetzt zu beeinflussen, die Wahlen in Europa, in Deutschland zu beeinflussen. Wer weiß, was bei uns ist. Wir wissen alle über Fake-News-Kanäle, die die öffentliche Meinung beeinflussen. Und darum muss man mit künstlicher Intelligenz einfach ganz vorsichtig umgehen. Da heißt es, wäre den Anfängen, jeder, der nur ein bisschen gespielt hat, gerade wir als Journalisten, man versucht ein bisschen sich daran zu nähern, weiß, wie schnell es geht. Selbst für untalentierte, analog sozialisierte Menschen ist es sehr leicht, wirkliche Fake News hier herzustellen, von uns allen Videos. Mhm. Und darum finde ich die so viel gescholtene EU, dass sie hier völlig richtig vorgeht, dass man hier wirklich während den Anfängen denkt und vorsichtig vorgeht und man schaut, was können denn diese ganzen Tools überhaupt? Zumal halt so große so Tech-Giganten wie Apple halt auch dazu tendieren, sich zu verselbstständigen, wenn man nicht von vornherein schon Grenzen aufsetzt. In Europa haben wir eine ganz andere Kultur als in Amerika. Wir sagen am Anfang, Moment, das geht nicht und dann schauen wir, wie es weitergeht. Amerika sagt einmal, ja, lass mal, macht's einmal. Und dann gibt's halt dafür, wenn irgendwas schief geht, gibt's halt Strafen, die sind aber gleich 150 Milliarden Dollar.
Andere sehen aber in diesen EU-Regelungen eine Innovation und eine Zukunftsbremse. Warum?
Ja, also es sind sich alle einig, das will ich schon als Prolog sozusagen vorausschicken, dass Fake News zu den größten Gefahren für die moderne Demokratie zählen. Weil man ja wirklich selbst als jemand, der bei Medien arbeitet, oft nicht sofort erkennt, was ist da wirklich und was ist nicht wirklich. Das vorausgeschickt. Aber da verweise ich jetzt für Teil 2 der Antwort auf den Zentralbankchef Mario Draghi, der gerade einen großen Bericht erstellt hat, wie es der EU wirtschaftlich geht. Und der warnt uns davor, dass wir mit Überregulierung unseren eigenen Markt kaputt machen, dass es speziell für Innovative, für Start-ups und so weiter viel attraktiver ist, sich in anderen Teilen der Welt anzusiedeln, weil es nicht so ein bürokratischer Aufwand ist. Also natürlich positionieren wir uns als EU mit qualitativ hochwertigen Produkten. Wir haben einen hohen Verbraucherschutz und so weiter, den man nicht in Frage stellen sollte. Aber anscheinend ist es doch so, dass Menschen, die Unternehmen groß machen wollen, die schneller skalieren wollen, die es einfacher haben wollen mit Personalkosten und so weiter, die EU vielleicht zukünftig meiden. Ganz abgesehen davon, dass wir aufgrund dessen, dass wir schrumpfen als Bevölkerung und altern, noch dazu ein Arbeitskräfteproblem haben. Unser Glück, unter Anführungszeichen, ist nur, dass es China und den USA im Grunde ähnlich geht.
Vielleicht noch eine ganz kurze Frage an euch beide. Wie schätzt ihr ein, dass der iPhone 16 wird sich das aufhalten lassen, dass es die zwei Geschwindigkeiten gibt? Die EU reguliert das und ist abgespeckt und die USA lassen mehr zu?
Ich glaube, technisch ist es möglich. Es ist ja jetzt schon so, wenn du als Tourist in den USA bist, kannst du nicht so einfach ein iPhone dort kaufen und nach Österreich dann mitnehmen und das dann irgendwie anschließen. Dann
funktioniert also mit zwei das. Geschwindigkeiten am Ende rauskommen.
Ich glaube, wir bleiben und die vielgescholtene EU, wie gesagt, liegt da richtig, weil wir würden ja, wenn wir das nicht machen würden, wen würden wir denn unterstützen? Wir würden ja nicht im Sinne Draghis helfen, dass eine europäische Industrie sich aufbaut, sondern wir würden amerikanische Giganten, die bei uns jetzt schon die Marktmacht haben, die Märkte dominieren, weiter stärken.
Wenn wir zwei Geschwindigkeiten haben bei dieser Technik? Also jetzt einmal am iPhone festgemacht und dann vielleicht auch bei allen anderen Technologien.
Ich bin zwar die andere Seite hier, aber ich glaube, Social Media zum Beispiel hat bewiesen, dass man schon für ein und dasselbe Produkt in unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedliche Regeln anwenden kann. Also rein technisch ist es ganz sicher möglich. Gibt es einen Konsumentinnenaufstand deswegen? Das weiß ich nicht. Also wie verliebt dann die Leute sind in diese Technologie und wie sehr sie sich dann zurückgesetzt fühlen mit anderen Teilen der Welt, kann ich mir aber auch nicht so richtig vorstellen, dass man deshalb quasi mit den Heugabeln vor die Apple-Shops zieht.
Aber auch ein Thema, wo wir mit Sicherheit dann in naher Zukunft sehen werden, wie es ausgeht und ob es dann eben tatsächlich zwei Geschwindigkeiten gibt oder vielleicht dann doch die Geschwindigkeit aus den USA
zu zwei kommt. Seiten gibt es dann dazu.
So wie bei fast jedem Thema, mindestens zwei.
Wir haben vielen Dank, Janus Bauer, für den Besuch und vielen Dank, Manuela Heidel.
Sehr gerne.
Und wir haben natürlich gerade auch über die Brandmauer gesprochen gegen die FPÖ. Heute auch Thema bei Werner Secke in Wild umstritten. Werner, wer kommt denn heute?
Der grüne Vizekanzler Werner Kogler fordert heute eine Brandmauer zur FPÖ und meint damit vor allem ÖVP und SPÖ, denn dort würde man sich ein Hintertürtel zu den Blauen offenhalten. Dann ist das Thema Wohnen endgültig im Wahlkampf angekommen. Vor allem Grüne und Rot überbieten sich da gegenseitig mit Forderungen. Und wir sprechen auch über das Thema Staatsbürgerschaft. Wer soll sie bekommen, wer nicht? Und was macht man mit 1,5 Millionen Menschen im Land, die ohne Staatsbürgerschaft nicht wählen dürfen? Das alles besprechen wir heute mit Werbeikone Harry Bergmann, mit Profiljournalistin Eva Linsinger und mit Politikberater Christoph Pöchinger.
Und damit sind wir jetzt bei unserer Rubrik nachgefragt. Denn egal, ob es um das Thema Vermögenssteuern, Messenger-Überwachung oder Migration geht, ÖVP und SPÖ sind sich nur selten einig. Aber vielleicht müssen sie sich bald einig werden, denn sowohl die Christlich-Sozialen als auch die Sozialdemokraten wollen eines verhindern, FPÖ-Chef Kickl als österreichischen Bundeskanzler. Die SPÖ würde sich auch noch mehr Abgrenzung von der ÖVP zu den Freiheitlichen wünschen und will, dass diese auch ohne Kickl eine Koalition mit dem Blauen ausschließt. Umgekehrt schließt die ÖVP auch aus mit einer sozialistischen Partei, die eine Erbschafts- und Vermögenssteuer einführen will, zu koalieren, was die SPÖ einschließen würde. Es bleibt also spannend, wer mit wem kann nach der Wahl. Bei uns diskutieren jetzt jedenfalls Laura Sachs-Lehner von der ÖVP und Nikolaus Kowal von der SPÖ über all diese Themen. Beide befinden sich im Vorzugsstimmenwahlkampf.
Ja, vielen Dank und hier live im Studio begrüße ich herzlich Laura Sachs-Lehner, ÖVP. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Und schönen guten Abend, Nikolaus Kowal von der SPÖ.
Guten Abend.
Meine Damen und Herren, 3 Wochen um die Wahl. Zeit ist die Wahl natürlich schon vorbei und dann beginnen die Planspiele, was sich ausgeht mit Koalitionen. Wir haben hier VertreterInnen von 2 Parteien, die im Spiel sind, um eine Koalition nach dieser Wahl zu schmieden. Sie können natürlich jedes Mal schauen, wie aktuell die Umfragen stehen. Im sogenannten Puls 24 Wahltrend. Blenden wir das kurz mal ein. Wir werden alle aktuellen Umfragen immer laufend eingespeist und derzeit sieht es so aus, dass die FPÖ auf Platz 1 ist und bleibt mit 27,2 im Durchschnitt aller Umfragen gewertet. ÖVP 24 und SPÖ 20,8. Also der Abstand hat sich da zwischen den einzelnen Parteien doch ein bisschen vergrößert. Und Frau Sachs-Lehner, vor genau 2 Jahren sind Sie aber als Generalsekretärin zurückgetreten, wegen des Klimabonus für AsylwerberInnen. Zitat, wenn ein Asylwerber gleich viel bekommen soll wie Österreicher, die täglich aufstehen, Steuern zahlen, ist das nicht mehr meine Welt. Die ÖVP habe ihre Werte aufgegeben. Aber seit 2 Jahren sind Sie nach wie vor in dieser wertelosen Partei und wollen sogar jetzt in den türkisen Nationalratsclub. Warum?
Naja, es braucht doch innerhalb einer Partei Mehrheiten für gewisse Positionierungen und für gewisse Themen. Und ja, es stimmt, ich habe damals meinen Unmut über einige Themen geäußert, unter anderem über den Klimabonus für Asylwerber, den ich nach wie vor für fatal halte und wo ich nach wie vor für eine Abschaffung plädiere. Aber nichtsdestotrotz bin ich den Werten der Volkspartei nach wie vor verbunden. Ich kämpfe auch für diese Werte und ich kämpfe genau für diese Politik. Und mache mich jetzt auch in meinem Wahlkampf genau für diese Werte stark.
Ich möchte jetzt mit Ihnen beiden ausloten, wie sehr sich dann möglicherweise eine Koalition zwischen SPÖ und ÖVP als Koalition ausgehen könnte. Sie glauben, dass das nach wie vor möglich ist, dass es eine FPÖ-ÖVP-Koalition geben könnte?
Schauen Sie, ich bin jetzt alt genug, dass ich im Jahr 2000 schon dabei war, als Wolfgang Schüssel damals eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen hat und dann trotzdem eine gemacht hat. Oder er hat zumindest gesagt, wenn wir Dritter sind, gehen wir in Opposition und hat dann sozusagen eine Koalition mit der FPÖ geschmiedet. Ich glaube, dass wenn die ÖVP auf Platz 1 landet, tendenziell, dass sie nicht mit der Wimper zucken wird und schwarz-blau machen wird. Und in allen anderen Szenarien halte ich das für Kaffeesudleserei.
Aus Ihrer Partei, die Stimmen kennt man, die sind jetzt nochmal schnell zusammengefasst vom Samstag. Stocker vergleicht die FPÖ sogar damit einer Sekte, der Generalsekretär, ihr Nachfolger quasi. Sehen Sie das auch so wie Ihre Parteifreundinnen?
Naja, also es haben sich, wie gesagt, alle Spitzen der Partei da schon sehr klar positioniert und ich glaube, es ist klar, dass es keine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl geben wird. Aber was ich in dieser Debatte schon immer sehr mit Sorge betrachte und vor dem ich auch warne, ist, dass man damit versucht, generell die Wähler oder auch die Themen, die FPÖ anspricht, die nun mal offensichtlich mit berechtigten Sorgen verbunden sind, sonst wären sie nicht so stark in den Umfragen, dass man die versucht, ins Lächerliche zu ziehen und unter den Teppich zu kehren. Also wir sollten aufhören, ständig nur darüber zu reden, ob es jetzt eine Koalition mit der FPÖ geben wird oder nicht oder wie man das verhindern kann, sondern wir sollten darüber reden, warum so viele Menschen die FPÖ wählen und uns damit auseinandersetzen, was uns das eigentlich sagen muss.
Das heißt, Sie würden thematisch schon mehr Gemeinsamkeit mit der FPÖ auch sehen als mit den Sozialdemokraten?
Ja, natürlich. Also wir haben sicher mehr inhaltliche Schnittmengen mit der Freiheitlichen Partei, gerade wenn es um so wichtige Themen wie den Kampf gegen die illegale Migration oder das Thema Sicherheit geht.
Jetzt hat Andreas Babler, Herr Kowal, gesagt in der Zeitungselefant, und er werde alles tun, damit Kickl keine politische Verantwortung in diesem Land bekommt. Bei alles ist ja wohl eine Koalition mit der ÖVP inkludiert, um eben genau das zu verhindern, wenn das sein Ziel ist.
Also ich denke, dass das Ziel der österreichischen Sozialdemokratie ist, dass man es schafft, dass die ÖVP nach 38 Jahren einmal in die Oppositionspause geschickt wird, weil sie politisch und moralisch abgewirtschaftet ist, wie wir alle in den Chats nachlesen konnten. Wenn das die politischen Mehrheiten nicht hergeben, dann wird schlagend, was Andreas Babler gesagt hat.
Ist es so, dass mit ÖVP-Vertreterinnen wie die Frau Sachs-Lehner eine Koalition schwierig sein wird für die SPÖ?
Also ich möchte das jetzt nicht personalisieren anhand der Frau Sachs-Lehner. Die Frau Sachs-Lehner sagt völlig richtig, dass die Schnittmenge zwischen FPÖ und ÖVP wesentlich größer ist als zwischen der ÖVP und der Sozialdemokratischen Partei. Wir haben gesehen, dass die FPÖ jetzt ganz brav abgeschrieben hat bei der ÖVP. Also die FPÖ hat jetzt übernommen die Steuersenkungen, die Lohnnebenkostensenkungen. 15 Milliarden Euro kostet das alles, nicht gegenfinanziert. Die ÖVP hat hingegen viele andere Punkte der FPÖ übernommen, begonnen bei dem Kampf um den Nikolautag. Mir persönlich sozusagen freut mich, ich heiße Nikolaus, aber ob das sozusagen ein relevantes Thema ist, möchte ich bezweifeln. Aber eben auch zum Beispiel so Dinge wie die Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts. Und da sagen wir ganz klar, in diesem Land lebt 1 Million Menschen, die hier arbeiten und Steuern zahlt und kein Wahlrecht besitzt. In Wien hat jede dritte Person ist nicht wahlberechtigt. 60% der in Wien als Arbeiter, also man kann ja Arbeiter oder Angestellter sein, die als Arbeiter angestellten Personen sind nicht wahlberechtigt. So. Das heißt, wir brauchen sicher nicht eine Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts, sondern wir müssen schauen, dass uns Integration gelingt und dafür müssen wir auch integrativ sein und müssen eben Leute in die Demokratie einbinden und sie nicht davon ausschließen. Und das sind natürlich fundamental unterschiedliche Positionen zu ÖVP und FPÖ.
Also jedem ein Wahlrecht geben, sagt der Herr Kowal?
Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man muss die Leute sozusagen integrieren. Das kann heißen...
Heißt aber deutlich mehr Wahlberechtigte, als sie heute sind.
Heißt deutlich mehr Wahlberechtigte, als sie heute sind.
Nein, auf keinen Fall. Also das ist mit Sicherheit etwas, was es mit der ÖVP nicht geben wird und auch nicht geben darf. Also dafür trete ich auch ganz klar ein. Ich bin absolut gegen jegliche Form der Entwertung unserer Staatsbürgerschaft, sondern wir müssen uns anhand der Herausforderungen, die wir gerade in Österreich, aber vor allem eben auch in Wien haben, Wien ist da ja das schlimmste Negativbeispiel, was es geben kann, muss uns klar sein, dass wir da viel, viel wachsamer sein dürfen und dass wir keinesfalls einen Automatismus, so wie es zum Beispiel die SPÖ bei der Staatsbürgerschaft fordert, einführen dürfen, wo wir nicht mehr eben anhand konkreter Kriterien überprüfen, ob Menschen gut integriert sind oder nicht, ob sie Deutsch sprechen oder nicht und ob sie dann die Staatsbürgerschaft bekommen sollten oder nicht. Und ich glaube, dass genau solche Ansätze, wie sie der Kollege da geäußert hat, ja genau die sind, die es gilt zu verhindern. Und wenn wir uns anschauen, wir sehen in Deutschland, was eigentlich passiert, wenn es in einer Regierung keine klare Mitte-Rechts-Handschrift mehr gibt und keine Partei, die auf genau solche Positionen und auf so eine Politik schaut, dann sieht man, dass in Deutschland ja ein neues Aufenthaltsrecht auf den Weg gebracht wird, das fatale Signale für ganz Europa hat, die Staatsbürgerschaft aufgeweicht wird, wiederum ein fatales Signal, gerade im Kampf gegen die illegale Migration. Und ich könnte die Liste da jetzt noch endlos weiter aufzählen. Fakt ist einfach, es braucht die ÖVP in Regierung.
Ja, also das ist eine vollkommen andere Wahrnehmung der Realität und der Prioritäten, die wir haben, weil wir haben zehntausende Menschen allein in Wien, die hier geboren sind und keine Staatsbürgerschaft haben. Wir haben ganz viele Leute, die hier Steuern zahlen, etwas beitragen. Von Wahl zu Wahl sinkt die Anzahl der Wahlberechtigten, während die Anzahl der Bevölkerung steigt. Das heißt, der Gap zwischen den Leuten, die in der Demokratie teilhaben und denen, die nicht teilhaben, der geht immer mehr auseinander. Und das betrifft vor allem dann eben auch sozial schwächer gestellte Personen, die sich da nicht repräsentiert sehen mit ihren sozialen Anliegen. Also in der Hinsicht glaube ich, dass wir in eine andere Richtung müssen, wenn wir nicht weiter spalten wollen, wenn wir nicht weiter Öl ins Feuer gießen wollen, sondern wenn wir diese Gesellschaft in irgendeiner Weise zusammenhalten wollen. Das heißt nicht, dass es nicht auch Pflichten gibt, die man einfordern muss, dass es nicht auch demokratische Standards gibt, die wir erwarten von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Bin ich absolut dafür, aber Rechte und Pflichten für eine gemeinsame Gesellschaft, das halte ich für absolut zentral.
Ist das für Sie überhaupt kein Problem, dass eine so große Anzahl an Menschen hier lebt, arbeitet und Zukunft gestaltet und kein Mitspracherecht hat?
Naja, es steht jedem frei, die Staatsbürgerschaft, also sich darum zu bewerben und die dann auch nach Ablauf einer gewissen Frist und nachdem man gewisse Kriterien erfüllt, auch zu bekommen. Das passiert ja auch laufend. Es werden laufend österreichische Staatsbürgerschaften vergeben. Also hier so zu tun, als ob das überhaupt nicht der Fall wäre, ist absurd. Aber natürlich müssen wir sehr genau darauf achten, wer die Staatsbürgerschaft bekommt und einfach genau darauf achten, ob diese Menschen bestmöglich integriert sind, ob sie sich auch selbst erhalten können, ob sie unbescholten sind. Und was eben nicht
die 1 Million Beschäftigten wird sich wohl selbst erhalten können.
Ne? Was eben nicht geht, ist, dass man so wie es die SPÖ fordert, einfach sagt, okay, man ist ja eine gewisse Zeit im Land, ich glaube 5 Jahre ist das Modell, was sie fordern und zack, nach Ablauf der 5 Jahre bekommt man die Staatsbürgerschaft, ohne dass der österreichische Staat überhaupt überprüft, ob derjenige eben gewisse Kriterien erfüllt. Das ist genau diese Form einer Express-Staatsbürgerschaft, die Probleme in unserem Land und vor allem in Städten wie Wien noch weiter verschlimmern würden. Und dagegen bin ich ja vehement.
5 Jahre ist auch ein Stichwort, Frau Sachsliner. 5 Jahre Wartefrist fordert die ÖVP auch, bis man Sozialhilfe bekommt, was natürlich Asylerwerber betrifft. Was halten Sie davon?
Also ich bin sozusagen, was die ganze Debatte um die Asylhilfe betrifft, um die Sozialhilfe für Asylwerber betrifft, bin ich immer der Auffassung, dass man das Ganze in Relation setzen muss. Die berühmt-berüchtigte Familie, die da genannt wurde, das ist eine von 13 Familien in Wien, die das bekommt. Das sind ungefähr 700.000 Euro, die in den Bereich fließen, also für diese 13 Familien. Und wenn wir das vergleichen mit 13 Milliarden Euro, die wir durch Steuerhinterziehung verlieren, dann sehen wir schon einmal, dass gewisse politische Akteurinnen und Akteure, und ich fürchte, dass sie dazugehören, dass die halt gerne sozusagen relativ quantitativ wenig bedeutsame Bereiche hernehmen und die emotional ausschlachten. So. Und die großen Bereiche, wo wirklich auch finanziell etwas zu holen wäre, wie zum Beispiel, ob jetzt Starbucks nicht mehr Steuern zahlt als ein Würstelstand, das ist der ÖVP dann egal. Und da sage ich ganz klar, mich interessiert, ob man jetzt Starbucks dazu kriegt, Steuern zu zahlen wie ein Würstelstand und jetzt weniger, ob ich jetzt sozusagen diese 13 Familien hier um 10% runterkürze oder nicht.
Also, das ist eine Frage der Relation.
Also ich muss zuerst einmal sagen, emotional ist dieses Thema nicht, weil es die ÖVP ausschlachtet, sondern emotional ist dieses Thema, weil es aufgrund dieser Medienberichte, wo das öffentlich geworden ist, eine riesengroße Empörung im ganzen Land, nicht nur in Wien gegeben hat und auch völlig zu Recht, weil kein arbeitender Mensch das nachvollziehen kann, wie es sein kann, dass eine Familie ein derartiges Einkommen quasi subventioniert bekommt und einfach so auf staatliche Kosten lebt. Und das ist etwas, was in Wien, auch wenn sozusagen immer versucht wird, das klein zu reden und unter den Teppich zu kehren, was ja in Wien System hat. Da finanziert sich die Wiener SPÖ und die Wiener Stadtregierung in Wirklichkeit ein Sozialsystem, wo man über 1 Milliarde Euro an Menschen ausgibt, die womöglich noch keinen Tag in dieses System einbezahlt haben, die womöglich auch nicht bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Und das ist natürlich etwas, was die Leute aufregt und was die Menschen frustriert. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Und dass man das dann seitens der SPÖ immer versucht, so ins Lächerliche zu ziehen, zeugt entweder von totaler Realitätsverweigerung oder schlichtweg von absoluter Dekadenz.
Ja, also wir ziehen das nicht ins Lächerliche, sondern die Idee ist, dass man zum Beispiel mit einer Kindergrundsicherung, wo man dann sagt, okay, ein warmes Mittagessen wird eingerechnet, braucht man nicht mehr finanziell vergüten. Eine Ganztagsbetreuung Nachmittagsbetreuung wird eingerechnet, braucht man nicht mehr finanziell vergüten. Übrigens, eine Nachmittagsbetreuung, die der Herr Kurz aus parteitaktischen Gründen noch als Außenminister torpediert hat und die dann, Sie erinnern sich, kann ich ein Bundesland aufhetzen, und die dann sozusagen von Schwarz-Blau sofort rückabgewickelt wurde, als sie wieder an die Macht kamen. Also das sind lauter Sachleistungen, die wir wollen, die wir als Teil der Kindergrundsicherung wollen, die dann bedeutet, dass die finanziellen Leistungen, die man Cash auszahlt, auch tatsächlich zurückgehen. Das heißt, mit dem Modell der Kindergrundsicherung würde auch der Betrag sinken, der an diese Familie geht, der Cash gezahlt wird. Und dafür gäbe es sozusagen einige Sachleistungen, vernünftige Sachleistungen, die dafür bezogen werden könnten.
Das ist auch ein Thema der ÖVP übrigens, Sachleistungen statt Geldleistungen, prinzipiell in der Sozialhilfe. Sind Sie dafür? Also nicht nur, was die Kinder, die warme Mahlzeit betrifft und die Kinderbetreuung,
also sondern prinzipiell. Also in den von mir genannten Punkten schon, über alle anderen müsste man im Detail drüber reden.
Wäre das ein Modell, dass man sagt, dann sind diese Beträge nicht mehr hoch, weil es keine Geldbeträge mehr sind, sondern Leistungen, die der Staat allen, die das bedürfen, zur Verfügung stellt?
Also ich halte nichts von der Kindergrundsicherung der SPÖ, aber grundsätzlich Sachleistungen in der Sozialhilfe, das befürworte ich absolut. Also es gibt auch andere Bundesländer, die das zu einem gewissen Grad auch schon vormachen. Und Wien sollte meiner Meinung nach schleunigst das Modell zum Beispiel, was Oberösterreich hat, wenn es um die Mindestsicherung umsetzen. Und zum einen und zum anderen geht es mir nicht nur um Sachleistungen in der Sozialhilfe, sondern auch, wenn wir uns zum Beispiel so Modelle anschauen wie eine Bezahlkarte für Asylwerber. Auch da bin ich der Meinung, dass man sozusagen die Möglichkeit, einfach Geld zu bekommen und dann zum Beispiel ins Ausland zu überweisen, dass wir das einschränken sollten.
Sie haben gesagt, Kindergrundsicherung der SPÖ, das Modell lehnen Sie ab. Warum?
Wenn wir uns die Berechnungen anschauen, die da in den Medien herumspekuliert sind, um wie viel Geld es da geht und was die SPÖ in Wirklichkeit Familien in der Mindestsicherung nochmal draufschlagen muss, dann sehen wir, dass sich damit die finanziellen Leistungen nicht verringern würden, sondern noch vergrößern würden. Und ich glaube, dass wir im Gegensatz dazu mehr Anreize schaffen sollten, Menschen wieder in Arbeit zu bringen und nicht diejenigen, die ohnehin schon in der Mindestsicherung sind, noch zusätzlich ein Körpergeld zu geben.
Ist es nur eine Frage der Höhe der Finanzierung? Dass die Frau Sachs-Lehner gesagt hat, dass es zu viel, dass es noch mehr Geld wäre und der Anreiz für die Arbeit dann wegfallen würde?
Also der Anreiz für die Arbeit ist sowieso extrem hoch. Und was wir wollen, ist sozusagen einfach sozusagen einen Sachleistungsteil, Sockel, ja, und dafür können eben auch die Cash-Leistungen durchaus geringer ausfallen und das würde dann wahrscheinlich sogar Arbeitsanreize erhöhen. Ja.
Jetzt gibt es natürlich nicht sehr viel Einigung, vielleicht beim Thema Wirtschaftspolitik. Herr Kowalder, verspricht die ÖVP im Wahlprogramm quasi ein Füllhorn, keine neuen Steuern, Entlastung von Lohn- und Einkommensteuer, Entlastung Überstunden, Entlastung von Arbeiten in Pension, Vollzeitbonus 1.000 Euro, 4,5 Milliarden Kinderbetreuung, 11 Milliarden Pflege, Gesundheitssystem. Könnte das nicht alles die SPÖ 1:1 unterschreiben, also, was das Wirtschaftsprogramm betrifft?
Also Vorsicht, die wesentlichen Kostentreiber des ÖVP-Wirtschaftsprogramms sind die Lohnnebenkostensenkung und sind Unternehmenssteuersenkungen. Sondern das sind nicht gegenfinanzierte Ideen. Und diese Nicht-Gegenfinanzierung, die ist aus unserer Sicht auch ein großes Problem. Wir haben ja unsere Sachen immer mit Gegenfinanzierung berechnet, alle unsere Maßnahmen. Selbst, ich weiß, es mag umstritten sein, sozusagen, ob jedes Steueraufkommen in dem Ausmaß sprudeln wird, wie das sozusagen berechnet wird, aber der Herr Bartelt, ja, der Chef des Fiskalrats, sagt, unsere Maßnahmen sind gegenfinanziert. Das sehe ich sozusagen schon einmal ein riesiges Budgetloch einfach bei der Gegenfinanzierung. Und ich glaube, das Hauptproblem der ÖVP-Wirtschaftspolitik ist, dass sie keine mehr macht. Also wir haben jetzt das geringste Wachstum in der gesamten Europäischen Union zwischen 2019 und 2024 in Österreich. Wir haben die höchste Inflation in der Eurozone. Und jetzt haben wir eine ÖVP-Wirtschaftspolitik, die versucht, an den Verbrennermotor festzuhalten, der alles andere als ein Zukunftsmodell ist, wo die Chefs von Ford Deutschland und VW Deutschland sagen, wir wollen, dass auf jeden Fall das Verbrennerverbot hält, damit wir klare Rahmenbedingungen haben für Investitionen. Das heißt, die ÖVP geht nicht in die Zukunft, dort, wo die Technologie hingeht, sondern sie versucht, sozusagen die Veränderungsängste der Bevölkerung zu instrumentalisieren, so wie sie das bei kulturellen Themen macht, macht sie es auch hier sozusagen bei einem Wirtschaftsthema. Und damit sind wir wirtschaftspolitisch von der ÖVP ganz, ganz weit entfernt.
Was sagst du?
Also wie man es von der SPÖ kennt, wirft der Kollege da einfach irgendwelche Phrasen in einen Topf verkauft das dann als Positionierung. Natürlich brauchen wir jegliche Form von Entlastung, gerade wenn es um arbeitende Menschen in diesem Land geht. Und natürlich sind deswegen die Punkte, die in diesem Programm der ÖVP drinnen sind, absolut wichtig. Wenn wir uns anschauen, wir haben in Österreich eine der höchsten Steuern- und Abgabenquoten in ganz Europa. Über 43% sind das heuer. Natürlich müssen wir Lohnnebenkosten senken. Natürlich müssen wir auch Unternehmen stärken. Wir brauchen einen starken Standort und starke Unternehmen. Und wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Also all diese Maßnahmen sind ja unerlässlich. Und ich bin eine der Ersten, die dafür plädiert, dass wir uns eben von dieser massiv ideologisch geleiteten Politik der Grünen, die uns in den letzten Jahren zum Teil Kompromisse aufgezwungen haben, die wir so einfach nicht hätten machen dürfen, dass wir uns davon endlich lösen, und das hoffe ich auch für die nächste Koalition.
Wenn Sie die ganze ökosoziale Steuerreform, Zwischenfrage, weil Sie gesagt haben, die Grünen haben es aufgezwungen?
Nein, das meine ich nicht. Ich glaube, dass Teile der ökosozialen Steuerreform durchaus
sehr richtig waren. Also die CO2-Steuer stellen Sie nicht in Frage?
Ich glaube, dass die CO2-Steuer in den vergangenen Jahren entbehrlich gewesen wäre, wenn man sich angeschaut hat, was für Belastungen wir da ohnehin schon hatten aufgrund der Krisen der Jahre. Aber die Entlastung, die mit der ökosozialen Steuerreform einhergegangen ist, die war natürlich wichtig, genauso wie dann später die Abschaffung der kalten Progression. Aber es waren eben auch Teile enthalten, wie zum Beispiel ein Klimabonus für Asylwerber, den ich für absolut fatal halte und für wirklich einfach nur eine Gießkannenpolitik, die am Ende des Tages die illegale Migration befeuert. Und darüber hinaus ist die Ausgestaltung des Klimabonus meiner Meinung nach auch nicht besonders gerecht. Also das ist sicherlich etwas, das wir reformieren müssen in der nächsten Koalition.
Das war genau auch Ihr Ausstiegsgrund, warum Sie als Generalsekretärin ausgestiegen sind. Klimabonus für Asylwerber, das würde ich gleich weitergeben. Herr Kowal, ist das dann unberechtigt?
Ich kann, wie die Frau Sachs-Lehner, jedes einzelne Thema mit Migration in Verbindung bringen, ob das sozusagen in einen sachlichen Zusammenhang gibt oder nicht, der in diesem Fall vollkommen abstrus ist. Ja? Natürlich kann ich das machen, wenn das sozusagen meine Hauptstoßrichtung ist, meine thematische.
Aber kostet es nicht einfach mehr Geld? Also es ist der Klimabonus für Asylwerber, den Frau Sachs-Lehner da in Frage stellt, kostet ja Geld.
Das sind ja vollkommen lächerliche Beträge sozusagen bei dem paar Asylwerber mit 150 Euro. Es geht ja sozusagen, wir sehen ja hier, es geht jetzt wieder um Peanutsummen, die ich emotional aufladen kann, aber es geht nicht um die großen, entscheidenden Veränderungen. Was die ÖVP gemacht hat, war, sie hat die Inflationsbekämpfung verweigert. Wir hatten keinen Gaspreisdeckel, wir hatten keinen Mietpreisdeckel, wir hatten die höchste Inflation in der Eurozone und haben jetzt die extremen Wachstumsprobleme, nicht zuletzt, weil durch die hohe Inflation sind wir zu dem Punkt gekommen, dass die Gewerkschaften natürlich die Lohnforderungen entsprechend draufgeschraubt haben. Und das hat dazu geführt, dass die Lohnkosten gestiegen sind. Das heißt, die von Ihnen beschworene Wettbewerbsfähigkeit haben Sie selber torpediert, weil Österreich einen Sprung bei den Lohnstückkosten gemacht hat und einem Export teurer wurde.
Das heißt, das, was die Regierung nicht gemacht hat, nur um dem zu folgen, hat man den Sozialpartnern übertragen, die dann mit höheren Lohnabschlüssen wettgemacht haben, was die Inflation angerichtet hat.
Die Sozialpartner haben mir beide leid getan diesmal, weil die waren beide betroffen von der Nicht-Inflationsbekämpfung dieser Bundesregierung. So. Und das sind die wirklich großen Dinge, die für Österreich bedeutsam sind, wo es um große Summen geht, wo es um große Exportmengen geht, und ist vollkommen unerheblich im Vergleich zu den Peanuts, die ein Klimabonus für ein paar Asylwerber kosten.
Genau den Punkt möchte ich weitergeben, Herr Kowal, weil die ÖVP- und Grünregierung hat ja genau auf diese Maßnahmen der Inflationsbekämpfung gesetzt, und daher waren auch so hohe Lohnabschlüsse dann die Folge, die jetzt aber die Konkurrenzfähigkeit erschweren.
Na, also wenn sich der Herr Kowal über die Lohnabschlüsse beschweren muss, dann muss er sich an die Sozialpartner wenden. Es hat in Österreich Tradition, dass sozusagen das auf diesem Weg geregelt wird, und ich halte das auch für richtig. Und zu dem, was der Kollege noch gesagt hat, wo es um den Klimabonus für Asylwerber gegangen ist.
Ja, Sie können ja nur über das Asylwerber reden. Nein, reden Sie was anderes.
Sie sprechen
können Sie über Wirtschaftspolitik reden?
Können Sie das gegenüber aussprechen lassen? Ist das möglich?
Dann probieren Sie mal was anderes.
Haben Sie in der SPÖ gelernt? Oder
probieren Sie einmal was anderes.
Lassen Sie nur Leute ihre eigene Gesinnung aussprechen. Wie handhaben Sie das normalerweise? Okay, gut. Also Sie sprechen von Peanuts. Und ich sage Ihnen, es ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit. Denn da werden immerhin staatliche Leistungen an Menschen ausbezahlt, die womöglich und großer Anzahl wahrscheinlich nicht in Österreich bleiben, weil sie keinen Asylgrund haben. Das heißt, die beziehen hier Geld, das vom Steuerzahler finanziert wird, und verlassen dann unser Land wieder und werden niemals etwas zurückgeben, werden niemals etwas in unsere Volkswirtschaft zurückgeben. Das kann doch nicht sein, was Ihnen zusagt. Das kann doch nicht im Sinne der Sozialdemokratie sein. Das ist ja am Ende des Tages nichts anderes als ein Verrat an Arbeitnehmern, wenn man ständig nur versucht, von arbeitenden Menschen etwas zu nehmen, um es dann einer kleinen Gruppe zu geben, die aber womöglich eben nicht mal etwas zurückzahlen wird. Das kann ja nicht der Sinn in einer Volkswirtschaft sein.
Deshalb wird die Frau Sachs-Lehner von der FPÖ eingeladen, sozusagen die Partei zu wechseln, weil sie genau wie die FPÖ jedes Thema auf eines reduziert und das dann sozusagen emotionalisiert. Und das muss in Österreich aufhören. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen dort, wo wir reale Probleme haben, hinschauen. Ich bin auch absolut der Letzte, der sagt, wegschauen, überdünchen oder bagatellisieren. Aber es ist sinnlos, einen Kulturkampf zu führen und die großen Veränderungen, die wir bei der Technologie haben, die wir sozusagen bei der ökologischen Transformation haben, die wir haben, wenn es darum geht, eine richtige Integration zu schaffen, als Gesellschaft nicht auseinanderzubrechen, die zu ignorieren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen der Sozialdemokratie und den Teilen der ÖVP, die halt gerne mit der ÖVP, mit der FPÖ in die Regierungskonstellation wollen. Ne?
Also Entschuldigung, aber Herr Kowal, Sie wissen schon, dass über diese Themen, über die Sie sich da so aufregen, die, über die ich angeblich spreche, über die spreche ich nicht, weil ich es gerade lustig finde oder weil mir gerade nichts anderes einfällt, sondern über diese Themen spreche ich, weil die Sorgen in der Bevölkerung da sind, weil da eine riesengroße...
Wo Sie Ihren Anteil haben.
Weil da eine riesengroße Frustration da ist. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht der Meinung, dass Politik den Bürger erziehen sollte oder dass ich dem Bürger zu erklären habe, worüber er sich Sorgen machen muss oder was ein wichtiges Thema ist oder nicht, sondern ich verstehe Politik so, dass ich den Bürgern zuhöre, mir anhöre, was ihre Sorgen sind und dann versuche, das aufzunehmen in meine Arbeit und da Lösungen zu bieten. Dass Ihnen das nicht gefällt, weil es einfach keine Themen sind, mit denen sich die Sozialdemokratie auseinandersetzen will. Okay, sei es drum. Aber dann sozusagen der Volkspartei vorzuwerfen, dass wir politisches Kleingeld wechseln würden, nur weil wir die Themen ansprechen, die die Leute tatsächlich beschäftigen, das ist am Ende einfach nur dreist.
Die Sozialdemokratie hat, glaube ich, den detailliertesten Plan vorgelegt, was Integration in Österreich bedeuten soll, welche Erwartungen wir an die Leute haben, an welchem Punkt wir mit einem Integrationspass auch sozusagen dafür sorgen, dass die Leute eine Ausbildung haben, wann sie bleiben können, wann sie gehen müssen. Und wir haben das von A bis Z wirklich konstruktiv durchüberlegt. Das heißt, wir versuchen, Lösungen zu finden. Wir versuchen nicht zu sagen, aha, da ist ein Problem, hauen wir noch einmal einen Benzinkanister ins Feuer und lassen den lodern, sondern wir versuchen, Lösungen zu finden. Was Sie machen ist, das ist auch das Geschäft von einigen Boulevardmedien und der FPÖ. Sie hauen den Benzinkanister ins Feuer, sagen das lodert, dann sagen sie, aha, das ist Volkes Stimme. Ich bin Volkes Stimme und ich sage, hier haben wir ein Riesenproblem, ohne irgendwelche Lösungen zu bringen. So. Und die SPÖ ist bemüht, die Lösungen zu bringen. Das mag sozusagen nicht so emotionalisieren, das mag nicht so populär daherkommen, ja, oder so aufgeregt, aber es ist das, was uns als Gesellschaft langfristig zusammenhält. Und das ist sozusagen aus meiner Sicht der Kern von einer vernünftigen sozialdemokratischen Politik in einer diversen Welt des 21. Jahrhunderts.
Entschuldigung, aber SPÖ-Positionspapiere hin oder her, die SPÖ ist in Wien in Verantwortung und genau da sehen wir, wie Integration eben nicht funktioniert. Es gibt in Wien einfach mittlerweile Stadtteile und Bezirke, wo wir jede Woche von irgendwelchen Gewalttaten hören, wo wir von Polizisten hören, was für furchtbare Zustände da herrschen, wo wir das Gefühl haben, wir haben die Kontrolle verloren über gewisse Stadtteile. Und Sie wollen mir irgendwas von SPÖ-Positionspapieren erklären. Sie hätten die Möglichkeit, es in Wien zu machen und Sie tun es einfach nicht und reden sich dann raus auf irgendwelche Positionspapiere. Das halte ich ja wirklich
für sehr undeutlich. Wir haben in Wien eine objektive Zunahme von Jugend- und Bandenkriminalität und das ist sozusagen das belegt. Ich glaube, die Wiener Stadtverwaltung bemüht sich in ihren Kräften, was dagegen zu tun. Nur der Umstand, dass zum Beispiel alle ÖVP-Bundesländer versuchen, das gesamte Migrationsthema auf Wien sozusagen abzuschieben, ja, und zu schauen, dass möglichst viele Flüchtende oder in Wien landen und nicht ordentlich aufgeteilt werden auf die ganze Republik, ja, wo sie in einer Gemeinde im Waldviertel sozusagen nach einem Jahr im Fußballverein sind und Dialekt sprechen, ja, während sie in Wien sozusagen in den Communities bleiben. Das hat ja auch mit der ÖVP zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass die Bundesländer das auf Wien abschieben.
Hat das mit höheren Werten, die in Wien gezahlt werden, zu tun?
Das ist doch lächerlich aus Sicht dieser Leute. Das sind doch nicht ihre Beweggründe, ja? Sondern es hat damit zu tun, dass hier sozusagen die Community schon sind und dass man keine Residenzpflicht macht und sie nicht ordentlich aufteilt. Ja?
Sind das die Beweggründe?
Nein, natürlich kommen mehr Menschen nach Wien, weil sie in Wien mehr ausbezahlt bekommen. Also das ist auch völlig menschlich nachvollziehbar. Wenn ich weiß, ich bekomme da mehr Geld als in einem anderen Bundesland, dann gehe ich natürlich dahin und deswegen gehen die Menschen nach Wien. Und im Gegensatz zu dem, was Sie gerade sagen, ist ja die SPÖ in Wien auch noch stolz drauf. Ich sitze im Wiener Landtag und ich höre mir an, wie die SPÖ sich auch noch damit brüstet, dass man mehr ausbezahlt und dass deswegen mehr Menschen nach Wien kommen. Also man ist sich offenbar eh dessen bewusst, dass man das Problem befeuert, aber man findet eh gut so, wie es ist. Und das ist das Fatale daran.
Ich glaube, die Schwierigkeit liegt daran, dass man in Wien versucht, die Armutsschwelle zu überschreiten und zu verhindern, dass die Leute Drogen verkaufen oder sozusagen die Bandentätigkeit noch mehr zunimmt und dass die alle sozusagen sozial absacken. Deshalb versucht man sozusagen ein gewisses Niveau zu erhalten. Aber es wäre natürlich sehr hilfreich, wenn man österreichweit es schaffen würde, das nicht auf Wien abzulagern, das Problem, sondern dass alle gemeinsam das versuchen. Das heißt, man bräuchte eine einheitliche Mindestsicherung, Residenzpflicht und ein Commitment der Bundesländer, einen Teil dieser Integrationsverantwortung zu übernehmen.
Entschuldigung. Punkte, Mindestsicherung einheitlich gestalten in den Bundesländern, Residenzpflicht,
nein, sind Sie damit einverstanden? Aber das, was der Kollege da gesagt hat, das stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht richtig. Wien zahlt mehr aus als alle anderen Bundesländer. Trotzdem ist die Bandenkriminalität höher. Trotzdem ist die Drogenproblematik höher. Trotzdem sind die Deliktszahlen unter Asylwerbern bei Drogendelikten um ein Vielfaches gestiegen in den letzten Jahren. Also wenn Wien angeblich mehr aus bezahlt, um genau das zu verhindern, dann kann man ja nur sagen, es funktioniert nicht. Es funktioniert trotzdem nicht. Wir haben all diese Probleme um ein Vielfaches höher als in anderen Bundesländern, obwohl wir mehr ausbezahlen. Und im Gegensatz, und zum
auf Ihre Frage... Bei einer 2-Millionen-Stadt logisch. Also, das ist schwieriger als in Oberkärnten. Ne? Das ist ja immer, da brauche ich kein Genie sein.
Aber was ist das für eine Argumentation? Was ist das für ein Anspruch? Ja, nur weil wir nicht in einem ländlichen Gebiet sind, ist es für uns okay, dass wir eines der größten Drogenprobleme haben. Nein, weil wir nicht in einem ländlichen
Gebiet sind, haben größere Probleme.
Ist es okay, dass wir
Sie blasen die Probleme auf.
Entschuldigung, aber was?
Es gibt einen realen Kern und diesen realen Kern, den möchte ich gerne adressieren. Was ich nicht möchte, ist das Problem aufblasen, Benzinkanister ins Feuer und sozusagen noch ideologisieren.
Es ist nicht
riesengroß, es ist gewachsen. Und es muss adressiert werden.
Das heißt, ich glaube, dass wir uns hier ein bisschen aus dem Bundeswahlkampf vertschüsst haben in Richtung Wien-Wahlkampf. Und der braucht noch ein bisschen. Und ich freue mich, wenn Sie dann noch einmal diskutieren, wenn es um die Wiener Gemeinderatswahl geht. Sie sind bei den Nationalratswahl Vorzugsstimmenwahlkampf und wir sind am Ende der Diskussion und stellen fest, alle drei wahrscheinlich, es wird nicht ganz so leicht, wenn ÖVP und SPÖ vielleicht nach der Wahl zusammenarbeiten müssten. Zumindest, wenn es nach Ihnen beiden geht. Danke vielmals
trotzdem sind wir uns einig.
Für die Diskussion. Danke, Frau Sachs-Lehner. Vielen Dank, Nicola Thurer. Unser Nachbarland Deutschland wird ab kommender Woche an all seinen Grenzübergängen Kontrollen einführen, um illegale Migranten abzuweisen. Innenminister Gerhard Karner hat da sofort reagiert. Österreich nimmt sie dann auch nicht. Gleich in Beide Seiten live der Tag. Bleiben Sie dran. So, wir sind wieder zurück. Beide Seiten live. Der Tag, Ihre neue Primetime-Sendung mit dem Überblick an den Montag.
Und den Überblick, den gibt es jetzt bei unserer Kollegin Alexandra Nindl. Hallo Alex,
schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich bei euch im Studio bin heute.
Premiere?
Nein. Mit euch zwei
aber schon. Premiere heute.
Das stimmt.
Aber mit euch zwei, also diese Kombi ist neu und ich freue mich extrem.
Das bringen wir gut hin.
Und du hast uns gleich viele verschiedene Themen mitgebracht. Das erste aus Deutschland, das uns aber schon auch irgendwie direkt an der Grenze betrifft.
Ja, es bahnt sich da eine Art Asylstreit an zwischen Deutschland und Österreich. Denn die Innenministerin hat heute am Nachmittag verkündet, dass sie die Grenzkontrollen zu allen anderen Ländern, also an der Grenze zu Deutschland, tatsächlich verstärken will. Und sie hat da nämlich ordentlich Druck bekommen. In den letzten Wochen innerhalb der Ampelregierung, allen voran natürlich nach den Attacken, die es gegeben hat. Der Terroranschlag da in Solingen ist da etwa ein Auslöser gewesen, wo es halt wirklich politischen Druck jetzt gegeben hat, dass man einfach in Sachen Asyl und Migration in Deutschland etwas machen sollte. Und da hat es jetzt kurzfristig offenbar eine Art Einigung innerhalb der Ampelregierung gegeben. Und hören wir uns mal ganz kurz an, was die Innenministerin in Deutschland vorhat.
Bis wir mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem zu einem starken Schutz der EU-Außengrenzen kommen, müssen wir an unseren nationalen Grenzen noch stärker kontrollieren. Wir werden daher unsere temporären Binnengrenzkontrollen auf alle deutschen Landgrenzen ausweiten. Dies habe ich heute angeordnet und bereits notifiziert bei der EU. Das dient der weiteren Begrenzung der irregulären Migration und das dient dem Schutz vor den akuten Gefahren durch den islamistischen Terror und durch schwere Kriminalität.
Also eine Ausweitung der deutschen Kontrollen, aber Österreich kennt ja diese Kontrollen, Walserberg, Freilassing, ja. Passau, das wissen wir schon alles.
Ja, seit 2015 bestehen die schon, auch zu anderen Ländern, wie etwa Schweiz oder Tschechien, gibt es da ja eigentlich schon seit letztem Jahr auch diese Grenzkontrollen. Es geht eigentlich um diese Zurückweisungen. Man will einfach schauen, dass einfach jene, die illegal einreisen, gar nicht mehr sozusagen so weit kommen, dass sie dort Fuß fassen in Deutschland. Wie genau das ausschauen soll, Das hat die Innenministerin in Deutschland allerdings nicht dazu gesagt. Eine klare Reaktion hat es allerdings in Österreich schon gegeben. Der Innenminister, der hält von einer Zurückweisung da relativ wenig. Also der hält da gleich stark dagegen und wir haben ihn auch schon im Interview gehabt.
Ich habe mit der deutschen Bundesinnenministerin immer wieder Kontakt. Es hat ja zuletzt leider einige Ereignisse gegeben, Solingen, aber auch München, wo wir natürlich in Kontakt waren und in Kontakt sind. Und ich habe natürlich auch das gesagt, dass das nicht akzeptiert wird von der österreichischen Seite. Wir werden keine Zurückweisungen, keine illegalen Zurückweisungen akzeptieren. Und die österreichischen Behörden haben schon den entsprechenden Auftrag dazu bekommen.
Aber viel Zeit, bis das Ganze jetzt umgesetzt werden soll, gibt es ja nicht wirklich, oder? Das ist ja nächste Woche schon der Fall.
16. September möchte sie schon starten. Da wird es jetzt morgen auch mit den ganzen Bundesländern in Deutschland noch einmal genaue Gespräche geben. Da will sie dann ein bisschen mehr von diesem Plan offenbar eben mit allen diskutieren und dann auch öffentlich machen. Denn wie das mit EU-Recht tatsächlich konform geht, das ist eigentlich noch die große Frage.
Also dass Österreich keine Zurückweisungen akzeptieren möchte, das ist natürlich klar. Aber wie wir es dann wirklich sehen werden, das können wir erst ab kommenden Montag dann beurteilen.
Da wird es spannend.
Dann würde ich sagen, beenden wir dieses Thema und kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und ich glaube, wir alle kennen es ja bereits aus dem Ausland, vor allem aus den USA. Wenn da irgendwie die Rede von Unwettern ist, dann kriegt man so eine Warnung aufs Handy, dass man jetzt eben aufpassen muss.
Genau. Und das soll jetzt auch in Österreich kommen. Mhm. Alex, ein Pilotversuch startet. Ganz ohne App und ohne Einloggen, wie geht das dann?
Ja, genau, App brauchst du keine, gar nichts. Der Versuch, der ist heute über die Bühne gegangen und zwar unter anderem in Kärnten. Da hat der ein oder andere, hat jetzt Mittag vielleicht mal ein bisschen verdutzt reingeschaut, da hat es dann gebimmelt am Handy. Das sogenannte Österreich Alert ist da getestet worden. Also wenn es zu einem Katastrophenfall kommt, jetzt sagen wir mal Unwetter, Hochwassergefahr oder sonstiges, dann gibt es eine automatische Benachrichtigung jetzt am Handy für all jene, die in dieser Gefahrenregion sozusagen zu Hause sind. Und das geht über den Sendemasten sozusagen. Wie das ausschaut, haben wir jetzt, glaube ich, auch gerade eingeblendet. Heute ist natürlich überall dabei gestanden. Achtung, das ist jetzt nur ein Test. Also bitte jetzt nicht, genau, jetzt einmal nicht noch, was weiß ich, wo überall hinspringen. Noch ist nichts. Aber das soll dann tatsächlich durchgeführt werden. Wir sind aber 2 Jahre zu spät dran. Das ist eine EU-Richtlinie, die eigentlich bis 2022 hätte umgesetzt werden sollen. Wir schaffen es zumindest jetzt 2024 einmal. Welchen Vorteil da die jeweiligen Landeswarnzentralen sehen, da haben wir in Kärnten heute einmal nachgefragt.
Bei diesem System ist es so, dass jeder, der in einem gewissen Gebiet, das wir alarmieren wollen, mit dem Handy eingebucht ist in einem Sendemasten, erhält dann automatisch diese Nachricht und bekommt auch Handlungsempfehlungen. Was ist jetzt zu tun? Und das ist ein großer Zeitvorteil. Wenn wir einen Atomunfall irgendwo haben, dann ist das Haus aufzusuchen, die Fenster zu schließen, alle Lüftungen vielleicht zu verkleben. Wenn ein Hochwasser kommt, in den ersten Stock zu gehen. Das sind immer unterschiedliche Handlungsanleitungen und diese können wir dann mehr oder weniger Sekunden aktuell den Personen aufs Handy schicken. Und das ist ein großer Vorteil.
Aber auch wenn wir da jetzt ein bisschen später dran sind und eben es nicht geschafft haben bis 2022, besser spät als nie, würde ich sagen, in diesem Fall. Und das wird ja wirklich sehr, sehr hilfreich sein, oder? Wenn ich diese Testwarnung habe, ich bin irgendwo, kriege dann die Warnung, Achtung, du bist jetzt in einem Gebiet, wo es Überschwemmungen geben könnte.
Beispiel, genau.
Und das wird ja eigentlich sogar in den nächsten Tagen auch recht aktuell sein.
Wann gibt's denn?
Wann soll es gelten? Das ist ab 5. Oktober habe ich da, genau, da soll der Vollbetrieb dann tatsächlich starten.
Kurz eingehakt, diese Unwetter, die jetzt vor uns liegen, am kommenden Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, wirklich riesige Regenmengen vorhergesagt werden, da gibt es noch nicht.
Das geht sich nicht ganz aus. Ab 5. Oktober soll es jedenfalls starten. Aber weil, Bianca, du vorhin gemeint hast, oder ich glaube, du hast Tom gefragt, wie soll das denn überhaupt gehen? Erstens muss man einmal die jeweilige Push-Nachricht, also diese Notification in den Einstellungen, das muss man schon richtig eingestellt haben. Und man muss auch als Update, das richtige Update am Handy sozusagen haben, sonst hapert es auch. Und der Sendemasten, der darf nicht kaputt sein. 2022 gab es da in Kärnten in einer Region im Gegenteil ein ordentliches Hochwasser und da hätte das tatsächlich nicht gereicht und deshalb ist das ja auch zusätzlich zu den Sirenen, dass das kommt. Der Bürgermeister von der damals betroffenen Region, den haben wir auch dazu interviewt heute. Mhm.
Zum Teil. Wir haben nämlich damals auch mit Stromausfall zu kämpfen gehabt und die Handymasten sind nicht intakt gewesen. Aber die ersten Sofortmaßnahmen wäre diese App natürlich hilfreich gewesen. Die damaligen Warnungen sind von der Feuerwehr direkt passiert. Es ist jedes einzelne Haus direkt von der Feuerwehr besucht worden und sind über die Maßnahmen unterrichtet worden.
Also nochmal zusammengefasst die Eckdaten. Wann geht das los und was muss man jetzt selbst nochmal einstellen am Handy?
Am 5. Oktober geht's los. Man muss das aktuelle Update sozusagen drauf haben bei den Push-Notifications, also in den jeweiligen Einstellungen. Da könnte man mal kurz reinschauen, ob man das eh richtig drinnen hat sozusagen. Also das ist relativ leicht eigentlich. Dann, das kann man dann schon
auflösen. Das stellen wir dann gleich
mal. Du kannst gleich einmal probieren, wie es bei dir ausschaut. Und es wäre wurscht, wenn, Tom, du das jetzt auf Flugmodus hast, halt ab 5. Oktober dann.
Immer
wird's im trotzdem, Studio. Wird's trotzdem okay. Bimmeln, auch bei laut. Lautlos, aber wir haben sie schon gehört, also der Handymasten okay. darf halt nicht kaputt sein.
Aha. Also ich muss sagen, in den USA habe ich gar nichts eingestellt. Also wir alle nicht, wir waren vier Mädels und wir
vielleicht
haben alle trotzdem.
Das ist schon richtig. Du bist ja, einfach immer up to date. Immer up to date. Ja,
das macht alles automatisch. Ja. Finde ich gut.
Apropos Katastrophenwarnung, es gibt eine tatsächliche Katastrophe. Das ist ein verheerender Taifun.
Ein verheerender Taifun. Und zwar habe ich da Bilder mitgebracht aus Vietnam, glaube ich, sind wir da unterwegs. Das ist der stärkste Taifun, den wir seit 30 Jahren haben. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sehen da Bilder. Das schaut wirklich dramatisch. Das ist eine Brücke, die ist 375 Meter lang und das will man sich nicht vorstellen, ja, oder? Man ist auf dem Weg in Richtung Brücke und vor der fährt der LKW und der also das
wie in einem Film.
Also das ist aber Realität. Als dies, ja. Man sieht, dass die Brücke ist eingestürzt. Da geht gar nichts mehr. Also die Wassermassen, dieser Taifun, der nimmt gerade wirklich alles mit, was nicht nicht und nagelfest ist. Sogar diese Brücke. Und es sind Dutzende vermisst. Als nämlich diese Brücke eingestürzt ist, waren einige Autos drauf. Den LKW haben wir gesehen. War nicht gesperrt. Also das ist wirklich ein Drama. Das kann man sich hierzulande eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Das sind auch über 120.000 Reisfelder sind überschwemmt, tausende Häuser sind zerstört. Also dort geht es gerade wirklich rund und es ist nicht die einzige Region, die aktuell von Unwettern heimgesucht wird. In Marokko regnet es auch viel zu viel. Da kann der Boden auch überhaupt nicht mehr fassen. Da habe ich auch Bilder mitgebracht. Da geht es nämlich auch nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei dem ein oder anderen Tier ein bisschen zu. Wenn wir das vielleicht kurz einspielen könnten. Ja, da sehen wir die Ziegen, die da auch, also da sieht man ja, also da stehst du ja mittlerweile schon tief im Wasser. Das sind natürlich auch dramatische Aufnahmen.
Schlimme Bilder.
Da kannst du gar nicht vorstellen, wie es da regnen muss, oder?
Ja.
Das ist jetzt eben nicht, das sind nicht Südeuropa, sondern das ist in Nordafrika. Und Südeuropa steht da natürlich auch, weil Unwetter sich ja dort auch zusammengebaut haben. Und jetzt merkt man das schon auch mit den Regenmengen in Kärnten.
Man merkt es in den nächsten Tagen offenbar nicht nur in Kärnten, sondern da gibt es mehrere Regionen, die sich da vielleicht auf den ein oder anderen Wassermassen vielleicht einstellen müssen. Das ist auch auf Puls 24 eine der meistgeklickten Geschichten, die wir heute haben, weil einfach, also Sie haben es ja alle gemerkt, ihr
bleibt wahrscheinlich heute hat's auch durchgeregnet.
Also erstens ist es um einiges kühler und es schüttet und das nicht nur in gewissen Regionen, sondern tatsächlich österreichweit. Ja, das ist jetzt nach dieser ärgeren Hitzeperiode, die wir gehabt haben, offenbar gar nicht so ohne. Unsere hausinterne Meteorologin Caroline Eibel hat das für uns ein bisschen eingeordnet.
Heute 15 Grad, teilweise weniger am Nachmittag. Wir haben da jetzt mal das erste Italien-Tief schon mal heute gespürt, das uns da viel Regen gebracht hat. Also das sind schon 70, 80 Liter alleine im Süden Kärntens gefallen. Und das Ganze wird noch mehr werden, denn es kommt das nächste Italien-Tief, noch kräftiger, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und das hat eine klassische 5B-Wetterlage, nennt sich das. Das ist eine Wetterlage, wo dieses Italien-Tief genau über den Osten Österreichs zieht. Das heißt, das bringt uns im Süden und im Osten Österreichs wirklich große Regenmengen. Wenn das so kommt, sind das dann bis zum Ende der Woche 200 bis 300 Liter, die möglich wären. Die Wettermodelle zeigen aktuell wirklich große Regenmengen an, also 200 bis 300 Liter teilweise am Quadratmeter. Das könnte dann auch zu Problemen führen, vor allem, weil gerade im Osten der Boden jetzt nicht so viel aufnehmen kann. Da war sie wirklich lange trocken. Das heißt, es kann zu Überschwemmungen kommen, wenn die Prognosen wirklich so eintreffen.
Und das haben wir auch schon öfters gehört, dass diese enormen Regenmengen dem geschuldet sind, dass sich das Mittelmeer extrem aufgeheizt hat in diesem super Sommer, der wieder der heißeste, der jemals gemessen war und deswegen so viel Feuchtigkeit natürlich zu uns kommt.
Ja, das wird auf jeden Fall dadurch halt enorm verstärkt. Das ist etwas, wovor die Meteorologen ja auch jetzt eigentlich fast jeden Sommer schon warnen, weil es einfach immer wärmer und wärmer wird und eben, wir haben es gehört, durch diese Hitzeperioden einfach die Böden in dieser kurzen Zeit dann diese Wassermengen einfach nicht mehr aufnehmen können. Einfach sozusagen, wohin mit dem Wasser, ist dann die große Frage dann, ja, für die Natur.
Wir hoffen einfach, dass sich die Wettermodelle da vielleicht doch ein bisschen verrechnet haben und es nicht ganz so dramatisch und schlimm kommt, wie es da angesagt ist.
Schaut derzeit nicht so aus.
Schaut nicht so aus, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Vielleicht die Ski aus dem Keller rausholen.
Ich glaube, das dauert
dann doch noch ein bisschen. Das haben wir auch als Wort aus dem Sprachschatz verbannt.
Aber ich würde sagen, nachdem wir jetzt so viele Katastrophen hatten, ja, themenmäßig, über die wir gesprochen haben, kommen wir doch zu etwas Positivem. Und diese positiven Meldungen kommen aus dem Königshaus.
Aus dem britischen Königshaus tatsächlich. Kate, die Prinzessin, die ja die letzten Monate gekämpft hat, da ist sie an die Öffentlichkeit gegangen mit ihrer Krebserkrankung, dass sie eine Chemotherapie durchgemacht hat. Und da kamen heute die positiven Nachrichten, dass sie die Chemotherapie fertig gemacht hat. Und es scheint alles in die richtige Richtung zu gehen, gesundheitlich. Wie sehr da Entwarnung gegeben wird, das können sich auch alle dann online noch einmal anschauen. Plus24 hat das natürlich auch die Kollegen auf unserer Seite drinnen. Da gibt es auch eine Message, also eine Direktmessage von Kate, von der Prinzessin. Und was sie zu sagen hat, ja, das seht ihr alle online.
Ja, und diese Bilder zeigen natürlich auch Familie, glücklich, wieder eben mehr können gemeinsam was unternehmen. Sie zeigt sich jetzt wieder öfter in der Öffentlichkeit. Und wir wünschen ihr natürlich das Beste, weil ihr Ziel ist es ja, krebsfrei zu bleiben.
Ja, und sie hat auch schon offenbar die ersten Pläne geschmiedet für die nächsten öffentlichen Auftritte. Sie sind natürlich rar gewesen jetzt zuletzt. Also da warten natürlich alle gebannt, wann sie jetzt wieder kommt und wohin überall. Zuletzt ja beim Wimbledon-Herrenfinale, da ist sie schon mit tosendem Applaus ja auch empfangen worden. Also das soll sich jetzt in Zukunft wiederholen.
Und wir erinnern uns ja um die Querelen, die es gegeben hat, um die Bekanntgabe damals mit dem Video und den Fotos, die da gepostet worden sind. Und ja, die Ungewissheit.
Haben Sie Druck bekommen, dass Sie öffentlich machen, was tatsächlich das Problem ist. Ja.
Alexandra Nindl war das für die Einordnung des Tages.
Ja,
vielen Dank.
Dankeschön. Bis morgen.
Bis morgen. Ja, die ganze Woche offenbar.
Ja.
Und wir gehen zu wild umstritten, meine Damen und Herren, zu Werner Secker. Heute zu Gast Eva Linsinger vom Profil kommt da, Kolumnist Harry Bergmann und der FPÖ-nahe Politikberater Christoph Pöchinger.
Wir sagen schönen Abend und
auf Wiedersehen.